Hallo und herzlich willkommen zu Folge 130 von Happy Bootstrapping. In der heutigen Folge spreche ich mit dem Sebastian Terhorst von der Everhome GmbH. Die hat er zusammen mit seinem Bruder und seinem Vater gegründet. 2015 ist also schon eine Weile her. Und ja, eigentlich begann es als Hobbyprojekt im Dachgeschoss der Eltern, um eine Smart Home Lösung für sich selbst zu entwickeln. Ja, und Everhome ist dann ja seit 2023 sehr stark gewachsen, nämlich haben sie ein neues Produkt auf den Markt gebracht. Welches das ist, darüber reden wir im Podcast und vor allem reden wir über das übliche Thema Abo-Modell versus Einmalkauf. Das ist ja auch immer sehr spannend und natürlich ist das ganze Bootstrapping-Thema besonders schwierig in dem aktuell sehr stark vom VC-Geschäft dominierten Energie- und Smart-Home-Sektor. Wie kann man da bestehen als kleinere gebootstrappte Firma, vor allem mit Hardwareproduktion, Aktualisierung von Geräten, die im Feld unterwegs sind? Hier wird es ein bisschen technischer heute, aber es hat mich diesmal auch sehr interessiert, weil ich da auch selber ein bisschen einen Background habe. Also ist eine super coole Folge geworden, finde ich. Der Sebastian erzählt sehr ruhig, was sie hier für einen Erfolg gemacht haben. Finde es aber wirklich klasse und sehr interessant. Und zudem hat mich überrascht, dass das Ganze eben funktioniert, dass man damit ja eine Cloud, eine App und eine Hardware entwickeln kann, das ist ja auch immer ein Zusammenspiel in dem Fall. So, in eigener Sache, Folge 130 haben wir heute. Vielen, vielen Dank dir fürs Zuhören. Das bedeutet, es gibt noch 129 andere Folgen. Ich weiß nicht, wann du eingestiegen bist. Schreib mir dazu doch gern, ob es deine erste Folge ist, ob du schon andere gehört hast. Es gibt sehr viele hörenswerte Folgen und ich versuche immer zu mischen zwischen eben E-Commerce, Apps, SaaS und Content-Themen. Von daher hoffe ich, dass dir die Mischung gefällt. Jegliches Feedback, Vorschläge für neue Gäste kannst du mir einfach an hallo@happy-bootstrapping.de schicken oder über das Kontaktformular auf der Webseite. Und auf der Webseite gibt es auch einen Newsletter, in dem du eine Zusammenfassung der Folge bekommst, einige Tage nach dem Release. So, jetzt geht's direkt los. Viel Spaß mit Everhome Sebastian und mir. Guten Morgen, Sebastian, und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
Erzähl doch mal, die Leute kennen dich ja nicht so und ich habe es bisher auch nicht gewusst, was ihr denn macht. Was macht ihr bei Everhome Cloud und wo kommst du her?
Ja, ich bin Sebastian, ich habe Informatik studiert, ich bin mittlerweile 36 Jahre alt und einer von drei Gründern der Everhome GmbH. Angefangen hat das alte Everhome UG, zwischendurch umfirmiert zu Everhome GmbH und ich bin, ich sag mal, schon Techie. Programmieren, Hardware entwickeln, Cloud entwickeln, das ist so mein Ding.
Okay. Wie lange gibt es die Everhome GmbH oder UG? Wann habt ihr damit angefangen?
2015 haben wir damit angefangen. Wir haben, ich sag mal, anderthalb Jahre vorher angefangen, ein Produkt zu entwickeln, was gar nicht als Produkt geplant war. Das war die Everhome Cloudbox. Wir brauchten im Grunde in der Familie eine Lösung, um Rollladenaktoren über 433 MHz zu steuern. Und da gab es vorher so Handsender mit so einem Display, die man wild programmieren konnte, aber nicht so mit App, mit einer vernünftigen UI, wo man das komfortabel erledigen konnte. Und da habe ich dann ein bisschen gebastelt, war auch neu in Sachen Elektronik. Und haben wir gemerkt, okay, ist eigentlich ganz cool geworden, können wir auch anderen anbieten. Und haben dann ein paar Stück davon gebaut, eine Webseite gelauncht, das einfach mal online angeboten. Leute haben das gekauft, dann haben wir gemerkt, okay, Nachfrage ist ja offenbar da, haben wir neue Teile gekauft, welche wieder gebaut, die nächste Charge verkauft im Grunde. Wir haben das softwaremäßig immer weiterentwickelt, ja, die Cloud dahinter weiterentwickelt, die App, neue Hersteller reingebracht, weil für uns war klar, wir konnten keine externen Geräte bauen. Also die Sachen, die man steuert, das war für uns zu viel. Also ein Rollladenaktor, eine Funksteckdose, das hätten wir nicht hinbekommen. Also haben wir einfach Geräte angebunden, die im Markt schon da waren. Und so haben wir das dann weitergemacht. Mittlerweile gibt es die vierte Generation Cloudbox, die Geräte verschiedenster Hersteller steuert.
10 Jahre ist es jetzt schon her, dass ihr angefangen habt. Dann habt ihr den 10-jährigen Geburtstag schon gehabt oder kommt er noch?
Müsste jetzt fast so sein. Ich bin gerade nicht ganz sicher, aber irgendwo so Mitte des Jahres, kurz drauf, müsste es die Gründung gewesen sein.
Ah, okay. Gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein, damit die Leute einordnen können, wie groß das Ganze ist. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie viel Menschen arbeiten bei der Everhome GmbH heute? Ja. Und was macht ihr so für Umsätze, falls ihr drüber redet?
Ja, gerne. Heute arbeiten bei der Avon GmbH 10 Mitarbeiter und wir prognostizieren für dieses Jahr einen Umsatz von 3 Millionen in diesem Jahr.
Ist kein schlechter Umsatz pro Person, um es mal so zu sagen. Das ist
Ja,
schon ganz
also
ordentlich, ja.
ich meine, hat sich auch stark gesteigert. Wir werden uns, wenn die Prognose so weiterläuft, im halben Jahr ist schon rum, das sieht ganz gut aus, wir werden uns verfünffachen von letztem Jahr.
Verfünffachen von letztem Jahr alleine. Okay, das ist natürlich Wahnsinn. Und wie viele Leute waren da letztes Jahr? Waren da dann noch zu zweit? Nee.
Nee, wir sind ja drei Brüder, die das eine Weile schon machen. Und letztes Jahr hatten wir um diese Zeit einen weiteren Vollzeitmitarbeiter, unseren Vertriebsleiter.
Ja.
Also es ist
Okay, seid
sechs.
also von 4 auf 10 jetzt gewachsen sozusagen in dem Jahr. Okay, wow. Da bin ich gespannt drauf, was da passiert ist und wie ihr das angestoßen habt. Aber was uns immer auch so ein bisschen interessiert, nochmal einen Schritt zurück, wie ihr das damals angefangen habt. Du hast erzählt, ihr habt das aus dem eigenen Need heraus gestartet und auch für Nachbarn. Habt ihr alle drei schon, oh, du bist jetzt heute 36, habt ihr da schon alle drei wo gearbeitet und es dann nebenher in eurer Freizeit entwickelt oder noch während dem Studium? Wie lief das ab?
Genau, also wir waren zwei Brüder und unser Vater, die das gegründet haben. Unser Vater hat ganz normal Vollzeit gearbeitet und hat das auch nebenher gemacht. Ich habe nebenher studiert, mein Informatikstudium. Und mein Bruder, der ist dann noch zur Schule gegangen. Der hat da noch nicht mal studiert, der hat später dann Informatik auch studiert, aber davor schon mitgegründet.
Okay, das heißt, er wusste schon, dass er da mitmachen möchte und dann hat er danach das passende Studium noch eingelegt, sozusagen.
So kann man das sagen, durchaus, ja.
Okay, und das heißt, du beschreibst es jetzt, du hast es so formuliert, du hast nebenbei studiert, das heißt, du hast hier schon Vollzeit dann an Everhome gearbeitet und dann abends oder Wochenende dein Studium gemacht oder wie lief das?
Also ich sag mal, immer wenn gerade Zeit da war, habe ich was an Everhome gemacht und ansonsten ganz normalen Kurse, Übungen, Hausaufgaben, was man im Studium macht. Und aber jede freie Minute im Grunde in die Firma gesteckt. Beziehungsweise am Anfang war es ja noch nicht mal eine Firma. Ja. Erst als wir die UG gegründet haben. Entwicklung ging ja schon dort durchaus vorher los.
Okay. Habt ihr das als Open Source erstmal gelauncht oder einen Teil, wenn ihr gesagt habt, ihr habt das hier für euch und Nachbarn und Freunde gemacht oder seid ihr gleich direkt eingestiegen?
Wir haben relativ schnell erkannt, dass es sowas noch nicht so gibt in dieser Variante. Und dass wir das schon auch kommerzialisieren möchten und haben das nicht als Open Source veröffentlicht oder was in der Art.
Okay. Und wie fängt man mit sowas an? Also war das erste Produkt dann tatsächlich die Cloudbox 1.0 und es gab auch gleich eine App dazu? Oder hab ich erstmal nur die Cloudbox gehabt und habe im Browser ein bisschen Automatisierung eingestellt ohne App? Wie habt ihr da gestartet?
Also gestartet haben wir sogar ohne Automatisierung. Also es gab eine Webseite, die war bei uns noch wirklich im Büro gehostet. Also Büro war das Arbeitszimmer bei uns, unserem Vater zu Hause. Da haben wir wirklich einen Rechner stehen gehabt, der hat die Webseite quasi betrieben, der hat den kleinen Cloud-Server betrieben. Das heißt, die Cloudbox hieß damals 21, nee, 2001 war die erste Version. Und die haben sich dahin verbunden und dann konnte man über die Webseite so Geräte anlegen und steuern. Das war wirklich die erste Version, die wir auch schnell, ich sag mal, neu gemacht haben, weil da war so viel Änderungsbedarf und so viel Weiterentwicklung, dass es da eine neue Iteration.
Okay, was heißt es für mich als Verbraucher? Ich konnte Geräte anlegen und die steuern, wenn es noch keine App gab. Wie habe ich die
Ja.
dann, was weiß ich, als Lesezeichen auf meinem Tablet abgelegt und konnte so ein Licht an- und ausmachen?
Naja, quasi, also du hattest im Grunde eine Webseite, da kannst du dich anmelden, dann hast du eine Übersicht mit so einer Geräteliste gesehen, könntest Rollladen hoch, runterfahren, Licht ein, ausschalten und das war auch schon dann die erste Version.
Okay, und das Feedback war damals aber so gut, dass ihr dann gesagt habt, hey, wir machen weiter damit.
Also das Feedback war gut, natürlich haben die Leute sich mehr Funktionen gewünscht, ne? Auch Automationen kamen dann relativ schnell mit Zeitsteuerung, Sonnenstandssteuerung, das ging dann relativ schnell. Ist halt auch nur, ich sag mal, im Cloud-Service umzusetzen. Die Hardware selber weiß es gar nicht. Die Hardware selber ist reiner Befehlsumsetzer von Internet auf 433 MHz damals noch gewesen. So, dass man nur den Cloud-Service updaten musste und der Rest war schon fertig.
433 Megahertz hast du jetzt schon zweimal erwähnt. Ist das so die normale Frequenz, die Zigbee und so andere Protokolle nutzen oder ist es was Spezielles?
von den älteren Geräten, sag ich mal, die auch unidirektional sind, die antworten gar nicht. So, ich sag mal, eine normale Funksteckdose aus dem Baumarkt. Das ist so die Frequenz, die da benutzt wird.
Okay. Wird es da schon kompliziert mit Bundesnetzagentur und wenn man ein Gerät baut, was auf so einer Frequenz dann sendet?
Ja, definitiv musst du dich da an ich sag mal, Leistungsstärke halten, die du senden darfst, EMV-Prüfung und sowas. Das ist schon auch nicht mal eben hobbymäßig ein Spaß.
Mhm. Okay. Ja, wie ging es weiter? Was habt ihr dann jetzt in den 10 Jahren, wenn du jetzt schon so zurückschaust? Ich frage immer gern so nach Meilensteinen oder wichtige Erfolgserlebnisse, die euch dann ermöglicht haben, das heute jetzt mit 10 Leuten zu machen zum Beispiel. Also gab es irgendwelche wichtigen Ereignisse? Wo gab es irgendeinen Test, irgendeine Presseerwähnung, irgendeinen YouTube-Influencer, der eure Box getestet hat und dann gesagt hat, hey, kauf das. Also gab es irgendwelche Dinge, die signifikanten Einfluss hatten oder ging es einfach stetig immer bergauf linear?
Ja, genau. Bei der Cloudbox war das relativ straightforward geradeaus. Als wir dann 2023 den Eco-Tracker gelauncht haben, da war das relativ unerwartet und da ging es dann im Grunde richtig los.
Das ist wahrscheinlich auch jetzt der Grund, weshalb ihr dann so hochskaliert seid. Ja. Kannst du mal erzählen, so im Groben, gehen wir noch genau drauf auf, was der Unterschied ist zwischen der Cloudbox und dem Eco-Tracker. Ein bisschen was hört man schon im Namen, aber was genau macht der Eco-Tracker? Kurze Werbung. Bei WeManage ist deine Applikation in guten Händen. Wir kümmern uns nachhaltig um den 24x7 Betrieb deines Shops, deiner SaaS-Anwendung oder deines hochfrequentierten Blogs. Ein paar Beispiele gefällig. Für die Sneakersuchmaschine everysize.com betreiben wir die gesamte Infrastruktur und haben zum Beispiel einen Cloud-Exit gemacht, der 80% der AWS-Kosten einspart. Für die weltweit tätige Fotobox-Vermietung gru.com betreiben wir sämtliche Cloud- und Logistik-Server. Weitere Kunden: fcbinsight.de, eine sehr hochfrequentierte FC Bayern-Community. Obwohl ich Dortmund-Fan bin, vertraut der Vieco unseren Services ebenfalls und spart im Vergleich zum vorherigen Hosting und das bei besserer Performance. Dazu betreiben wir auch Open-Source-Applikationen wie das Helpdesk-System Zamat, Matomo als Google Analytics-Alternative oder auch komplette Data-Warehouse-Systeme mit ClickHouse und Metabase. Außerdem machen wir Hochlastoptimierung beispielsweise für TV-Kampagnen und kümmern uns um deine CDN-Konfiguration. Ich würde mich freuen, wenn wir in Zukunft zusammenarbeiten. Meld dich gerne einfach direkt bei mir al@we-manage.de oder über das Kontaktformular auf we-manage.de. Deine Website ist bei uns wirklich in guten Händen. Werbung Ende.
Ja, der Eco-Tracker ist ein Sensor für digitale Stromzähler. Das bedeutet, du kriegst ein kleines Gerät, das magnetisch am digitalen Stromzähler befestigt wird und über Infrarot Daten in digitaler Form ausliest. Das heißt, wir reden auch mit dem Stromzähler. Du forderst bei manchen Stromzählern etwas ab und bekommst dann einen Datensatz zurück. Das ist normalerweise immer der Zählerstand und auch die Echtzeitleistungsaufnahme. Das heißt, du bekommst in Echtzeit, okay, gerade gehen ins Haus 1200 Watt rein. Oder im Fall von Solarproduktion und ich habe eine Überproduktion, dann speise ich ja Strom ein, dann sagt der Stromzähler dir, hey, jetzt gerade verlassen 400 Watt das Haus und gehen ins Netz. Und das schickt der Eco-Tracker über WLAN ins gleiche Ökosystem wie die Cloudbox. Das heißt, man hat eine App, da hat man, wenn man eine Cloudbox hat, die Cloudbox drin, aber die Produkte funktionieren anhand, also eigentlich auch unabhängig voneinander. Du kannst nur die Cloudbox haben oder nur den Eco-Tracker oder beide.
Und der Eco-Tracker ist jetzt so relevant geworden, weil sich so viele Leute Balkonkraftwerke gekauft haben und dann eben auch wissen wollten, was geht rein, was geht raus? Brauche ich ein größeres Balkonkraftwerk oder wie groß muss ich es überhaupt wählen?
Schon, ja. Das ist sicherlich ein Riesenpunkt davon. Aber auch ohne Balkonkraftwerk kannst du damit schon sehen, okay, was brauche ich denn gerade? Was habe ich letzte Woche gebraucht? Sonst ist so dieser Datenpunkt, den man persönlich hat, so die Endabrechnung, die Jahresabrechnung vom Strom. Du liest einmal im Jahr einen Zählerstand ab und dann weißt du, okay, ich habe dieses Jahr 2000 Kilowattstunden gebraucht. Aber warum du die gebraucht hast und welche Geräte die bei dir gebraucht haben und so, ist damit ja völlig, völlig intransparent. Und der Eco-Tracker kann dir genau sagen, was brauche ich jetzt gerade? Du kannst den Stromtarif hinterlegen, also was kostet dich das gerade? Was hat dich der letzte Monat gekostet? Wie ist dein Abschlag? Wie liege ich unterm Abschlag, überm Abschlag? Was erwartet mich bei der Abrechnung, die dann in 3 Monaten kommt? Das kann der EcoTracker dir auch schon ohne weitere Geräte sagen.
Und der funktioniert in jedem Haushalt? Also gibt es gewisse Voraussetzungen beim Stromzähler?
Ja, genau. Also du brauchst einen digitalen Stromzähler. Also die Verharreszähler mit der Drehscheibe, die gehen nicht. Also sind so, ich sag mal, so mittlerweile sind wir wahrscheinlich so bei 50% digitale Stromzähler in Deutschland. Und du brauchst Strom- und WLAN-Empfang. Ja, das sind die Voraussetzungen für den EcoTracker.
Das heißt, es funktioniert auch dort, wo der Smart Meter nicht geht. Ich hätte jetzt hier nämlich, ich habe vor ein paar Monaten einen Termin gehabt zum Smart Meter Einbau und dann hat es nicht funktioniert, weil wir hier sind Baden-Württemberg, gibt es die Netze BW und jetzt habe ich im Keller kein Handyempfang. Und der Smart Meter, der hier verbaut wird, der darf nicht ans WLAN angeschlossen werden, weil es ja böse oder potenziell gefährdet. Also der hat einen Stecker auch gehabt zum Verkabeln, Ethernet, durfte ich auch nicht nutzen. Und dann ist der Kollege wieder abgezogen. So, also er hat noch geprüft, ob man irgendwie eine externe Antenne hinhängen kann im Keller. Aber habe mich dann leicht aufgeregt und an die Feedback-Adresse, wie hieß die nochmal von der Netze BW? Energiezukunft, glaube ich, heißt die. Da kommt die Ironie dann raus, da konnte ich es dann nicht nehmen lassen, mir da ein bisschen Feedback zu hinterlassen. Habe mich dann ein bisschen aufgeregt und habe heute noch immer keinen Smart Meter. Da braucht man sich nicht wundern, dass der Rollout so schleppend geht. Aber ihr seid sozusagen die Brücke zum Smart Meter. Also ich könnte mir das jetzt hinbauen und dann hätte ich trotzdem meine tagesgenauen oder stundengenauen Verbrauchswerte, wie ich bei, wie heißen die Stromanbieter, Tipper und Co. hätte.
Genau, nur wir rechnen darüber nicht ab. Das ist genau dieses Sicherheitsthema. Das Smart Meter Gateway ist sehr sicher gebaut und deshalb geht es auch nicht über das WLAN. Da gibt es noch einige andere Punkte, die da stark zertifiziert sind. Darüber darfst du, ich sag mal, viertelstündlich abrechnen. Über den EcoTracker darfst du das nicht. Das ist so der Unterschied. Wir machen da eher ein Monitoring und ich sag mal, ein Management fängt jetzt so langsam an, aber keine Energieabrechnung.
Okay. Aber damit ich jetzt sehen kann, welche meiner Geräte wie viel Strom verbrauchen, brauche ich da dann noch weitere Geräte, irgendwelche Steckdosen, die Strom messen. Und die kann ich dann da auch integrieren und kann dann sehen, welches Gerät wann welchen Stromverbrauch hatte sozusagen.
So ist es genau. Du kannst, auch da setzen wir wieder auf kompatible Geräte anderer Hersteller. Da kannst du zum Beispiel eine Shelly-Steckdose einbinden und sagen, hey, das ist jetzt mein Kühlschrank. Du siehst, wie viel hat der Anteil am Gesamtstromverbrauch. Du siehst aber auch, wenn du sagst, also wir haben auch kompatible Wechselrichter, kompatible Energiespeicher mittlerweile, Wallboxen, sodass du schon eine Energieübersicht erhältst. Und du kannst auch Automationen erstellen und sagen, hey, wenn ich jetzt gerade 800 Watt ins Netz einspeise, dann möchte ich bitte meine Ölpumpe starten oder was hinterher. Um zu sagen, ich möchte meinen Eigenverbrauch erhöhen, damit sich die Solaranlage schneller amortisiert.
Und das Ganze, jetzt gibt es ja wahrscheinlich auch viele Leute, die technisch versiert sind, die hier zuhören, ist dann deutlich einfacher, wie mir was mit OpenHAB oder Home Assistant aufzubauen, sondern ihr habt eure kompatiblen Geräte und dann kann ich sowas, was du jetzt beschrieben hast, wenn Einspeisung größer X, dann, keine Ahnung, starte Poolpumpe ist ein gutes Beispiel oder The Wallbox.
Genau, also das ist unser Anspruch. Wir wollen, dass das wirklich jeder benutzen kann. Und es ist alles Plug and Play. Braucht es dann auch keinen Elektriker, um das einzubauen. Den EcoTracker setzt du selber magnetisch auf den Zähler, musst den Zähler freischalten mit so einem Pin und dann liefert er dir schon Daten und du kannst auch simpel über die App Regeln hinterlegen.
Okay, dass Geräte gesperrt werden oder?
Genau, oder dass dann die Poolpumpe eingeschaltet wird bei einer bestimmten Einspeisung. Genau.
Okay.
Das ist ein gängiger Fall. Du kannst dir auch Benachrichtigungen schicken lassen, wenn du mehr als so und so viel verbrauchst. Da sind die Nutzer selber sehr kreativ. Wir geben denen quasi die Möglichkeit, solche Regeln zu hinterlegen, aber wir legen da nicht den Anwendungsfall selber fest.
Mhm. Ja, das heißt jetzt so, um nochmal zurückzukommen zu den Meilensteinen, der EcoTracker war so ein Meilenstein, dass ihr den gelauncht habt, weil ihr einfach erkannt habt, hey, es gibt hier diese Stromanbieter, die damit sehr erfolgreich agieren. Was wäre denn, wenn wir so ein Monitoring-Produkt launchen? Und das alleine ist schon, ist dafür verantwortlich, dass ihr jetzt 10 Leute beschäftigen könnt und nicht nur 4 sozusagen.
Genau, also in Relation, der EcoTracker macht heute 95% des Umsatzes.
Okay, wow.
Und auch das wieder so ein persönlicher Need. In diesem Fall von unserer Mutter, die hat ein Balkonkraftwerk und wollte ein paar Daten sehen. wann amortisiert sich das, wie viel macht das überhaupt, wie steht das in Verbrauch, also in Relation zu meinem Verbrauch. Und da haben wir uns dann angeguckt, was existiert auf dem Markt. Es gab so ein paar Basti-Lösungen und da war jetzt nicht so viel los, dass wir sagten, okay, gibt schon die perfekte Lösung dafür. Und dann haben wir gedacht, okay, das würde auch gut bei uns ins Ökosystem passen, dieser ganze Energiegedanke. Auch rein erstmal das Monitoring. Es gab dieses Strompreisthema auf dem Markt, dass der Strom sehr teuer geworden ist. Dadurch möchte man natürlich eher monitoren und sagen, was bringt mir die nächste Endabrechnung? Und da haben wir uns dann gedacht, okay, das kriegen wir auch mit rein. Und haben dieses Produkt gelauncht, ohne zu erwarten, dass das so wird, wie es jetzt geworden
ist. Ja. Ja, interessant. Also zur Erklärung wahrscheinlich, ein Balkonkraftwerk hat ja immer auch ein Wechselrichter dabei und da kann ich sehen, was ich erzeuge, aber ich sehe halt nicht, was ich verbrauche. So, das kann das Balkonkraftwerk nicht sehen, weil es eben keinen Zugriff hat auf den Zähler. Von daher kommt ihr da ins Spiel und eigentlich möchte man das wahrscheinlich von der Transparenz her, wenn man ein Balkonkraftwerk hat, dass man das dann eben auch sieht, was es einem bringt und wie es sich amortisiert. Ja, Wahnsinn. Okay, dann können wir ein bisschen in die Produkte einsteigen. Es ist ja bei euch immer eine interessante Geschichte. Du hast Hardware, die ihr entwickelt. Kannst du mal erzählen, macht ihr das selber? Habt ihr jemanden, der das für euch produziert dann oder in Deutschland, im Ausland? Ist es wo man die Platine selber baut und dann gibt man sie nach Asien für die Massenproduktion oder wie macht man sowas?
Sehr gerne. Also wir haben auch mit der Cloudbox ja damals mit Elektronik angefangen. Einfach aus dem, also es gab keine fertige Elektronik, die wir nutzen konnten für unser Projekt. Also, ich sag mal, haben wir uns beigebracht, Platine zu entwickeln. Damals noch auf Arduino-Basis haben wir einfach ein Arduino eingelötet, sodass wir die Arduino-Komponente selber machen mussten. Und so ist das Iteration für Iteration besser geworden. Irgendwann haben wir den Arduino aufgelöst. Wir haben den Prozessor selber auf die Platine löten lassen. Aber immer so, dass wir das Platinendesign vorgeben und eine Firma in China das dann umsetzt und uns schickt. Das war immer so der Prozess und der ist es bis heute. Das heißt, wir geben ein Platinendesign vor, wir lassen das fertigen. Wir geben ein Spritzgussgehäuse vor, wir lassen das fertigen. Und bei uns im Haus erfolgt dann Flashen der Platine, Endmontage, Verpackung und Versand. Das ist bis heute so. Sehen wir als eine große Stärke von uns, diese Prozesse bei uns zu behalten, zu skalieren und zu kontrollieren.
Wie funktioniert das, wenn du das, also ich habe jetzt hier schon häufiger E-Commerce-Händler gehabt, die von dem Rasierhobel übers Dachzelt bis hin zu Klamotten, alles in China sourcen. Wie funktioniert das, wenn man das mit Platinen macht? Also hast du da so Probedurchläufe, kriegst du eine Beta-Platine geschickt, dass du auch ausprobieren kannst, das entspricht dem Design? Oder ist es heute schon so wie jetzt, ja, wenn ich einen Bauplan habe für ein Haus, den ein Architekt macht und dann hält man sich 1:1 dran? Und dann kannst du ja gleich 1000 Stück von denen bestellen und es weiß, das passt alles. Wie funktioniert sowas?
Ja, also könnte man, aber ich sag mal, es geht nicht immer. Also früher war es so, wir haben angefangen, da haben wir uns dann, ich sag mal, so eine Art Projektmanager in China gesucht und wirklich, es war viel Kommunikation mit dem. Mittlerweile ist das einfach ein Shop. Du machst ein Design, lädst das da hoch und bestellst in diesem Shop quasi das Produkt. Fertigungstechnisch ist das top, also die machen genau das, wie es halt auch designt ist. Aber ich sag mal, du machst Fehler bei sowas. Gerade wenn du ein neues Produkt baust, ich weiß nicht, wir hatten bestimmt, 12 Iterationen vom Eco-Tracker, die nicht funktioniert haben. Das heißt, du bestellst halt eine geringe Stückzahl am Anfang. Ja. Sag mal, 5 als Testcharge, dann bauen die dir 5 und da kannst du die Software installieren, kannst die Software drauf anpassen, guckst, ob das funktioniert, ob das mit verschiedenen Stromzellern funktioniert, also je nach Produkt verschieden, sodass du dann irgendwann sagst, okay, jetzt bin ich mir sicher, dass das geht, jetzt bestelle ich mal nicht 5, sondern 500 und steigerst das dann weiter, je nachdem, wie die Nachfrage ist.
Und bezahlst du das komplett im Voraus oder ja, dann bei Lieferung Voraus, okay.
Also bei diesem, wo wir jetzt gerade fast alles bestellen, da bezahlst du im Shop einfach wie bei einer ganz normalen Bestellung im Voraus. Ist ja auch eine individuelle Sache, sag ich mal. Da kannst du auch nichts retournieren oder so, weil es halt Massenfertigungen sind.
Okay. Ah, da musst du aber schon gut haushalten, weil du ja diverse Komponenten jetzt brauchst bei euch. Und wenn du dann eben gebootstrapped unterwegs bist, da geht es ja hier auch ein bisschen drum, und du bestellst Hardware vor, musst noch zusammenbauen, flashen, verpacken. das dauert ja eine Weile, bis du bestellst es, bis es dann da ist. Wie lange dauert sowas?
Also mittlerweile sind wir so bei 2 Wochen.
Zwei Wochen?
Ja.
Okay.
Also je nach Teil, ist zum Beispiel Spritzbus dauert ein bisschen länger, Platine geht relativ schnell. Da 2 bis 6 Wochen ist alles abgedeckt.
Okay. Das heißt, du musst ja aber trotzdem immer ein bisschen haushalten mit deinem Lager und du kannst jetzt auch keine 50.000 vorbestellen, weil dann musst du ja wahrscheinlich überweisen, was du nicht auf dem Konto hast. Okay. Das heißt, du hast so eine kontinuierliche Bestellung und packst quasi, was weiß ich, einmal im Monat wird bestellt, je nachdem wie euer Lagerbestand ist und dann wird es wieder zusammengebaut und verschickt.
Ja, es hat mittlerweile noch einige Abhängigkeiten mehr. Du musst ja auch die Teile haben für diese Platine, sag ich mal. Dann, da sind auf der Platine sind, weiß nicht, 50 verschiedene Teile. Und das ist nicht ganz trivial, dass die auch alle beim Chinesen im Lager liegen. Also auch da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, wie die zu dem Chinesen kommen. Dann fragt man teilweise einen anderen und lässt das darüber schicken. Also auch da legen wir, ich sag mal, noch Wert drauf, das selber zu machen. Weil sicherlich könnte man es komplett outsourcen und sagen, hey, ich brauche im Jahr so und so viele davon, mach mir das mal. Aber da sind wir irgendwie immer auf diesem Gedanken, wir hätten es gerne selber unter Kontrolle.
Mhm.
Was natürlich auch zu einer Kosteneffizienz führt. Also wenig extern machen lassen. Wenn es klappt intern, dann ist es wahrscheinlich effizienter, als wenn es machen lässt. Also je nach Fall. Aber beispielsweise bei unserer Cloud ist es so, dass wir die komplett selber machen und nicht auf Azure oder sowas setzen. Und daher sehr, sehr wenig pro Eco-Tracker quasi an Cloud-Kosten haben.
Mhm. Ja, da kommen wir später auf jeden Fall auch noch dazu. Das interessiert mich natürlich auch. Wie ist es mit so Platinen und sowas? Ist das was, was du jetzt in Europa gar nicht mehr bekommen kannst? Oder ist es einfach, wenn es noch geht, viel zu teuer für so einen Use Case, wie ihr jetzt habt?
Ja, also die Platine selber kannst du bekommen. Das geht. Aber zum Beispiel der Prozessor, der da drauf ist, der ist von einem chinesischen Hersteller. Den kriegst du auch in Europa, weil letztendlich ist er im Werk des chinesischen Herstellers gebaut worden. Und den Prozessor wechseln ist produkttechnisch ist eigentlich nicht möglich.
Ist ein spezieller Prozessor? Also weil du vorher Arduino erwähnt hast, das ist ja eigentlich so ein Standardding, aber ist sowas Kompatibles jetzt? Oder?
Ja, jein. Also Arduino ist ja, ich sag mal, kein Prozessorhersteller. Ne? Arduino setzt dann zum Beispiel Espressif-Prozessoren oder Atmel oder sowas ein. Wir setzen jetzt einfach einen Espressif-Prozessor an. Mhm. Also es gibt Arduinos, die auch unseren Prozessor verwenden, aber es ist jetzt nicht das Gleiche.
Was hast du da für Leistungsdaten, wenn man das jetzt vergleicht mit einem Smartphone oder mit was anderem? Also gibt's da mehrere Kerne und wie viel Arbeitsspeicher braucht sowas?
Ja, ganz witzig. Also ich sag mal, die erste Cloudbox, die hatte 16 Megahertz. Also die hatte so 32 KB Flash, also das Programm konnte nicht größer als 32 KB sein und die hatte 2 KB RAM, also das ist nicht viel.
Das ist nicht viel, ja.
Mittlerweile so ein Espresso-Chip für WLAN und Bluetooth und so brauchst du halt mehr Leistung, ist auch ganz nice to have. Der hat 2 Kerne A240 MHz, der hat ein gutes halbes MB RAM und 16 MB Speicher für das Programm. Und dann haben wir uns noch einen 2 MB externen Speicher gegönnt, wo man noch variabel und speichern kann. Also das sind so die Größenordnungen, in denen wir uns da bewegen. Ist bei der Cloudbox der gleiche Chip wie beim Eco-Tracker. Unabhängig davon, dass die Cloudbox deutlich mehr Funktionen hat als der Eco-Tracker. Aber da wir alles in die Cloud auslegen, was wir können, spielt das da keine Rolle. Ne? Weil die beiden Geräte sind so Brücken für das, was sie tun.
Okay, verstehe. Das heißt, okay, was kostet mich jetzt, wenn ich jetzt, ich habe gesehen, es gibt 2 verschiedene Varianten vom Eco-Tracker. Es gibt einmal den IR, das ist dann wahrscheinlich was du der Standard, und dann gibt es jetzt einen neuen PR oder
P1, genau.
PR, ja.
Hm. Der P1 ist im Grunde das gleiche Gerät, aber für eine andere Art von Schnittstelle. Der ist kabelgebunden. Das wird, ich sag mal, rundherum um Deutschland eingesetzt. Also ein niederländischer Stromzähler hat eine P1-Schnittstelle, keine IR-Schnittstelle. Daher ist der Eco-Tracker P1 gedacht. Also kein Kunde braucht beide. Es kommt drauf an, was du für einen Stromzähler hast.
Mhm. Sehen wir da wieder mit einer Sonderlösung unterwegs in Deutschland, oder wie?
Ja, kann man schon so sagen. Es hat Vor- und Nachteile. Aber die Länder um uns herum setzen eigentlich eher die P1-Schnittstelle an. Das ist stimmt, aber da gibt es auch wieder sehr viele verschieden.
Okay.
Den gleichen Stecker macht ein anderer Stromzähler, dann M-Bus und nicht das P1. Und also da gibt es generell nicht die eine Norm.
Okay, verstehe. Was kostet mich der Eco-Tracker, wenn ich den jetzt bestelle für meinen Haushalt?
Ja, also bei uns im Shop kostet er 99 Euro. Das ist so der UVP. Das ist ein einmaliger Kaufpreis. Wir setzen nicht auf ein Abo. Das heißt, du kaufst den und du kannst den benutzen, solange er funktioniert.
Und der wird wahrscheinlich lang funktionieren, weil es hat sich jetzt von den Komponenten her nicht so angehört, als habe ich da Gigahertz-Leistung ohne Kühlung und dann geht es irgendwann kaputt.
Genau. Relativ simple Elektronik, sage ich mal. Keine mechanischen Sachen, die sich bewegen. Was in der, das ist relativ gut haltbar.
Und du hast jetzt noch was ganz Spannendes gesagt, auch vorhin schon. Ich zahle nichts mehr für die App und nichts für die Datenhaltung. Das ist ja heute ungewöhnlich. Das heißt, ich kann mir jetzt für 99 Euro den Eco-Tracker bestellen und kann den 10 Jahre nutzen, wenn er so lange läuft.
So ist es, ja. Das ist unser Modell. Das machen wir von Anfang an so. Also auch die erste Cloudbox war genau so konzipiert. Und es gibt auch von den Cloudboxen immer noch welche, die jetzt 10 Jahre alt sind, die noch laufen und die wir auch weiter unterstützen.
Das finde ich super spannend, weil dann mussten ja deine Herstellungskosten so gering sein und oder deine Software so gut, weil sobald du jetzt nur, weiß ich, angenommen, ich mache in 2,5 Jahren irgendein Support-Ticket auf und jemand von euch muss das anfassen oder vielleicht sogar 2 Leute, dann hast du ja da gewisse Kosten und dann legst du da schon drauf. Das heißt, das ist ja heute sehr, sehr ungewöhnlich, das so zu machen. Warum funktioniert das für euch?
Weil wir so viel in-house machen. Also wir sourcen so wenig aus, dass die Cloud so günstig ist, dass es sehr, sehr einfach da einpreisbar ist.
Man muss ja trotzdem App-Entwicklung bezahlen und Weiterentwicklung und Patches für Android, iOS, neue Funktionen reinmachen, Designanpassungen und solche Sachen. Das kostet euch ja Geld. Von daher finde ich super interessant, dass ihr das so macht einfach.
Also es ist schon darauf ausgelegt, dass wir weitere Geräte verkaufen. Klar. Also ein App-Update, ich meine, das hilft allen, auch neuen Usern. Es ist ja nicht ein Update, was jetzt spezifisch für ein altes Gerät ist, sage ich mal. Also klar, wir gehen schon davon aus, dass wir weiter Geräte verkaufen, sonst würde das Modell nicht funktionieren. Ja.
Ja. Naja, einfach mega spannend, weil das ist ja auch schon verführerisch. Du hast ja, weiß nicht, wie viele Eco-Trackers sind so ungefähr jetzt installiert in Deutschland, kannst du das sagen?
All inklusive Cloudbox haben wir so 50.000 Devices, über die wir verfügen, sag ich mal.
Ja, selbst wenn jetzt jeder nur 2 Euro im Monat zahlen würde fürs Abo, und das ist ja wahrscheinlich mehr, hättest du ja da schon nochmal eine schöne SaaS-Gebühr. Ist das nicht, wieso fällt da nicht der Verführung? Du merkst, ich bin ein bisschen fasziniert, dass ihr das nicht macht.
Wir sind persönlich, ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen Gegner des Abos, aber kein Freund vom Abo. Also wir persönlich, wir versetzen uns halt in den Kunden rein und sagen, okay, ich habe jetzt hier dieses Gerät, hätte ich Lust darauf, dafür 2 Euro im Monat zu bezahlen? Und da sind wir eher auf der Gegenseite und sagen, nee, der einmalige Aufpreis, damit kommen wir gut klar. Wir verkaufen weiter Geräte, wir bauen neue Geräteklassen kommen dazu. Und das ist dann für alle ein schönes Modell, sag ich.
Ja, du hast ja jetzt dann, wenn du gesagt hast, so 50.000, da hast du ja noch ein paar Millionen Haushalte, die ihr versorgen könnt, ne? Und jetzt hast du angesprochen den P1, mit dem ihr nach Europa wahrscheinlich gehen könnt. Da ist es ja auch super interessant. Okay, verstehe. Aber ich finde es trotzdem sehr interessant, weil du ja eben ja diese Kosten hast. So 95% macht du mit dem Eco-Tracker, das hättest du auch nicht gedacht, ne? Bei der Cloudbox gibt es 3 verschiedene Varianten, habe ich gesehen. Eine für bis zu 10 Geräte, dann 25 und Unlimited. Ist ein bisschen komplizierteres Modell, macht 5% dann von eurem Umsatz heute noch, aber macht ihr trotzdem noch weiter und wird weiterentwickelt sozusagen.
Genau, also ich sehe das auch so, dass es das ganze Ökosystem ist, was wir eigentlich ja verkaufen. Also ich sag mal, die meisten Eco-Tracker-Kunden nutzen nicht die Cloudbox, aber sie könnten. Und je stärker man dieses Ökosystem macht, desto besser ist das für alle. Die Cloudbox gibt es in diesen 3 Varianten ganz genau, werden wir jetzt aber auch ändern. Wir werden es einfacher machen und noch eine Cloudbox anbieten, die all das kann, was diese 3 Pakete können. Das nochmal deutlich simplifizieren, weil wir gemerkt haben, der Eco-Tracker ist super simpel und da gibt es keine Varianten. Und das versteht der Kunde sofort, wie das funktioniert. Und wir wollen mit der Cloudbox auch so ein bisschen in die Richtung. Und deshalb werden wir da jetzt auch diese 3 Varianten alle zu einer machen. Auch rückwirkend für die Kunden. Das heißt, die meisten der Kunden bekommen dann mehr, als sie vorher haben, einfach damit es einfacher wird.
Das heißt, es gibt die Zukunft für 199 Unlimited-Geräte. Oder was war noch ein Unterscheidungsmerkmal zwischen den drei Varianten? Nur die Anzahl Geräte?
Der Hersteller war auch verschieden. Also man konnte zum Beispiel den Hersteller Varema nur in Premium benutzen.
Weil ihr für den auch Lizenzen bezahlen müsst, oder wie?
Ja, ich sag mal, weil da die Entwicklung dieses Protokolls anstrengender oder aufwendiger war als von einem Protokoll in Basis.
Aha.
Und das wird dann so sein, dass alles das Gleiche ist in einem Gerät.
Cool. Ab wann kommt es?
Ich würde sagen im August.
Okay, ja, das ist ja im Urlaubsmonat sozusagen. Ne? Ist ja...
Tut mal dran.
Okay. Was ich in eurem Modell noch spannend finde, ihr macht ja Remote-Software-Updates für Hardware, die bei jemandem zu Hause läuft. Ihr ist jetzt nicht so, da ist eine iOS- und Android-App vergleichsweise einfach zu regeln oder eine SaaS-App, wo ich eben nur serverseitig mache. Das heißt, du hast immer die Kombination zwischen eurem Backend-Server-Komponente, du hast die App, die auf dem Smartphone installiert ist, und die Hardware, die irgendeine Firmware hat oder so. Wie macht er das im Prozess? Also aktualisiert er die wellenweise? Wir hatten ja, was war da? Ich habe ja hier so einen amerikanischen Security-Anbieter, der einen Haufen Bluescreens verursacht hat, weil sie ein fehlerhaftes Update rausgespielt haben. Wie stellt ihr sowas sicher, dass das funktioniert?
Ja, also genauso machen wir das auch. Also wellenweise. Wir sagen, also wir haben, das ist wieder ein Prozess, den wir selber erschaffen haben bei uns. Die Cloudbox verbindet sich beim Start mit unseren Servern und bleibt auch für jegliche Funktion dann verbunden, sodass wir zu jedem Zeitpunkt sagen können, diese Cloudbox aktualisieren wir jetzt mit der und der Firmware. Und dann sagen wir, okay, jetzt bekommen mal 15 Geräte das und dann schaut mal, wie entwickelt sich die Funktion, gibt es da ein Problem, und dann bekommen es 150 und so weiter. Also das, da legen wir schon sehr großen Wert drauf, dass der Kunde da nichts mehr zu tun hat, dass das einfach im Hintergrund passiert.
Und kann ich als Kunde, also hast du da so ein, es gibt ja mittlerweile, glaube ich, Mainboards, die haben so Dual-BIOS-Funktionen und solche Sachen, kann ich auf die vorherige Version zurückspringen? Also ist genug Speicher da, dass, wenn sowas passiert, kannst du die Remote schrotten sozusagen, oder habt das schon passiert?
Ist noch nicht passiert, und ich sage mal, wir haben auch alles getan, was so geht, sodass das nicht schrottbar ist.
Mhm.
Zum Beispiel eine kleine Partition in den Geräten, die lokal per Bluetooth aktualisierbar ist. Sodass man in der App sagen kann, okay, meine Cloudbox startet gerade nicht mehr, also nehme ich die App und kann eine Standard-Firmware wieder installieren, falls sowas passiert. War noch nicht notwendig, das zu benutzen, aber wir hätten es, um nicht ein Gerät breaken zu können.
Habt ihr von Anfang an eingebaut und dran gedacht sozusagen. Okay, cool.
Sehr wichtig, dass da nicht der Kunde den Stress damit hat.
Ja.
Generell ist es bei Espressif so, für OTA-Updates, also Over-the-Air-Updates, es ist so, es gibt zwei Partitionen, das heißt, der Speicher wird generell durch zwei geteilt. Man macht auf Partition A das Update, während Partition B benutzt wird. Dann prüft er das, schaut, ob es startbar ist, und dann wechselt man quasi beim nächsten Bootvorgang. Das ist also eine relativ sichere Sache, das zu aktualisieren, ohne dass der Kunde das überhaupt bemerkt.
Und dann habt ihr so eine Art Dashboard, wo ihr sehen könnt, ey, die Boxen sind alle aktualisiert worden und die laufen normal, und dann mache ich die nächste Welle ein bisschen größer und so kriege ich dann nach und nach eine neue Version ausgerollt.
Genau, oder im Supportfall zum Beispiel zu sagen, hey, ich habe hier eine neue Version, die den und den Fehler behebt, den gebe ich schon mal an den Kunden, der gerade danach gefragt hat, um den Supporter auch möglichst effizient zu machen.
Okay. Aha, super. Wenn ich bei euch auf die Webseite gehe, dann sehe ich, gibt es ja auch einen Shop, wo ich andere Sachen kaufen kann. Da habt ihr ganz viele kompatible Geräte verlinkt, glaube ich, weil ihr die selber nicht verkauft, sondern ist so eine Art Affiliate-Modell. Aber ihr macht es dem Kunde einfach, die dann woanders zu kaufen. Warum ist es so, dass ihr die nicht selber auf Lager liegen habt und dann mit einer Marge verkauft? Also ist es kein Geschäft, was ihr machen wollt, weil kein Bock auf E-Commerce, Retouren und so weiter?
Ja, also aktuell, ich sag mal, wir haben schon noch einige Baustellen. Und wenn wir Langeweile hätten, würden wir das wahrscheinlich machen. Aber für die Marge, die wir da verdienen, da können wir, glaube ich, besser andere Sachen machen. Also Weiterentwicklung des Produktes, da sind wir, glaube ich, besser aufgehoben. Ich will das nicht für immer ausschließen, dass wir da auch Produkte anderer Hersteller verkaufen. Aber aktuell funktioniert das für uns so sehr gut.
Ja, echt cool. Naja, jetzt haben wir schon ein bisschen über Technologie gesprochen. Du hast es auch ein paar Mal mit Cloud-Kosten und Co. erwähnt. Das ist auch so ein Lieblingsthema von mir. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wie euer Tech-Stack aussieht, jetzt auf der Box selber. Mit was entwickelt man denn die Software, die da drauf läuft? Und wie sieht das Gegenstück im Backend aus, mit dem dann die App wiederum spricht?
Ja, was auf der Box läuft, im Grunde rohes C++. Ja. Weil du hast halt nicht die Möglichkeit, so viele Schichten da zu stapeln, einfach aufgrund der Hardware. Du hast kein Linux oder so, da läuft ein FreeRTOS unten drunter. Das ist auch so der Standard-Stack für diesen Prozessor. Da kommt auch ein großes Framework quasi mit dem Prozessor mit, um Sachen wie WLAN, Bluetooth, viele hardware-nahe Sachen zu steuern. Und dann installierst du da quasi deine Anwendung, die in C++ geschrieben ist, und die verbindet sich dann über ein Protokoll, was du dir aussuchst, mit deiner Cloud. Bei uns verbindet sich über Websockets mit unserer Cloud. Und die Cloud ist im Grunde so, wir mieten Server in Rechenzentren an und installieren ein Talos OS. Das ist ein Linux, was schon darauf ausgelegt ist, nur noch Kubernetes zu machen. Also da gibt es kein SSH-Login. Da gibt es also alle Funktionen, die irgendwie mit Administration zu tun haben, sind da gar nicht drin. Das heißt, das lässt Kubernetes laufen, und im Kubernetes führen wir im Grunde Docker-Container aus. Diese Docker-Container beinhalten unsere Anwendungen, zum Beispiel die Anwendung von der Webseite, die Anwendung, wo sich die Cloudboxen hin verbinden und so weiter. Okay. Unsere Anwendungen sind in Go geschrieben in dem Fall und werden dann in diesen Docker-Container gepackt und da laufen gelassen.
Und sowas wie Datenbanken, wie macht ihr das? Oder habt ihr da dann externe Services, die ihr nutzt, oder läuft es in dem Stack mit drin?
Alles mit in dem Stack drin.
Und was nutzt du da so für Technologien? Also, weil da kommen ja wahrscheinlich ein paar Metriken zusammen, die dann so für Stromverbräuche, wie oft wird das gemessen, minütlich oder sogar öfter?
Genau, also so einen normalen Datensatz wie so eine Leistungsaufnahme speichern alle 2 Minuten. Zählerstand auch, wobei da so das normale Maß die 15 Minuten ja sind für die Abrechnung. Also sowas oder eine Temperatur, eine gemessene Luftfeuchtigkeit, sind alles so alle 2 Minuten. Und dann kann man das noch ausdünnen, wenn die Werte dann gleich bleiben. Dann speichert man sie nicht neu. Als Tech-Stack dahinter haben wir viel selber gemacht. Also auch da folgt es dem Motto, was wir haben. Da haben wir dann, ich sag mal, selber eine Time-Series-Komponente geschrieben, die genau diesen Anwendungsfall spezialisiert ermöglicht. Aber dann auch so Sachen wie, ich möchte einen alten Wert updaten, geht zum Beispiel nicht. Und das haben wir uns dann gespart. Und dadurch konnten wir sehr, sehr, ja, ich will nicht sagen effizient, doch sehr effizient diese Datenspeicherung für unsere Datentypen ermöglichen. Und das führt dann dazu, dass wir nicht einen externen Dienstleister bezahlen müssen für das Hosten der Daten, keine Cloud-Gebühren in dieser Höhe haben, das sehr effizient machen können.
Das heißt, ihr habt eine eigene Time-Series-Database geschrieben, die für euren Anwender ist ja auch schon der Knaller. Warum habt ihr euch dafür entschieden? Weil es gibt ja einen Haufen Open-Source-Komponenten, die das machen könnten.
Ja. Die können halt immer sehr viel. Und ich hatte so ein Konzept im Kopf, wie man das effizient macht, und das ließ mich auch nicht mehr los, und ich habe das einfach mal ausprobiert und dann mit so einem Elasticsearch zum Beispiel verglichen. Und da sind wir einfach dahin gekommen und gesagt, okay, für jetzt gerade passt das besser. Ja. Ob man es dann irgendwann nochmal migriert, ist auch nicht so das Problem, weil es ist ja einfach nur eine Schicht. Will ich nicht ausschließen, aber jetzt gerade ist das ein guter Weg.
Okay, interessant. Und das heißt, ihr habt dann, ja, hast du dann sonst irgendwelche externen Komponenten da im Spiel, oder läuft das alles in eurem Stack dann auf Talos sozusagen?
Also wir haben zum Beispiel eine Verbindung zu Google für ein Google Places Autocomplete. Ja. Sowas ist schon da. Oder binden jetzt Apex-Bot-Preise an. Aber so generell, was die Anwendung selber und das Hosting und so betrifft, das ist eigentlich alles bei uns.
Okay. Ja, interessant. Und das macht er wo in den deutschen Rechenzentren? Mietet das Server bei Hetzner und da läuft es drauf, oder wie?
Ja, ganz genau so ist es. Das Ganze ist sicherlich auch dem geschuldet, dass wir das schon eine Weile machen. Also am Anfang haben wir das auch nicht so exzessiv gemacht. Da lief auch Sachen noch in MySQL und so weiter. Aber wir haben immer wieder gemerkt, okay, wenn wir es vereinheitlichen, dann haben wir da weniger Last mit. Und so hat es sich immer weiterentwickelt, und jetzt haben wir dieses Ökosystem, wo wir diese Produkte sehr, sehr simpel einbinden können.
Okay. Kannst du so grob sagen, wie viel Maschinen ihr da braucht, um eben jetzt das Backend für die 50.000 Geräte zu betreiben?
Also das kann alles auch auf einer laufen. Das ist mehr in Relevanz, desto mehrere brauchst. Also das läuft mit 50.000 Geräten so effizient, dass das auch hier auf meinem Laptop laufen könnte.
Okay.
Also
das ist interessant, ja. Cool.
Ist dafür sehr gut geeignet, haben wir gemerkt. Am Anfang hatten wir es in C++ geschrieben, ist auch sehr effizient, aber ist nicht so gut wartbar wie Go.
Und in Go habt ihr da irgendwelche Frameworks benutzt? Da gibt es ja auch Frameworks, um so Webseiten zu bauen oder andere Dinge, oder ist wirklich alles plain entwickelt?
Also da ist auf jeden Fall, ich sag mal, ein Framework für TCP-Connections drin. Mhm. Das sind dann Open-Source-Suiten, die du dafür nutzen kannst, die das zum einen Tick hübscher machen als das, was in Go nativ dabei ist. Das setzt man schon ein, klar. Ja.
Und jetzt natürlich das Damoklesschwert KI und AI. Setzt ihr das selber in der Entwicklung ein und habt ihr Pläne, das auch ja in irgendeiner Weise für Kunden zu nutzen, also für Forecasts, oder schalt doch deine Waschmaschine heute Mittag um 15 Uhr ein, weil das scheint die Sonne, ist ja jetzt nicht unbedingt AI, aber vielleicht so ein bisschen Machine Learning und Lernen aus dem, wie der Kunde sich verhalten hat. Also ja. Nutzt das entwicklungsseitig und auch im Produkt?
Genau, also entwicklungsseitig ja. Also alle unsere Mitarbeiter nutzen KI, ich würde sagen, jeden Tag. Einfach, weil es dann effizienter macht. Mhm. Wir haben zum Beispiel auch ein internes Ticketsystem. Wenn der Nutzer bei uns eine Anfrage schreibt, über die App oder über die Webseite, dann geht das in unser Ticketsystem. Und auch da haben wir schon, ich sag mal, eine kleine interne KI gebaut, die dann guckt, okay, habe ich so ein ähnliches Ticket schon mal gehabt? Verlinke ich dem Mitarbeiter, der es bearbeitet, und das Ganze ein bisschen effizienter gestaltet. Auf Kundenseite haben wir es aktuell noch nicht. Ist aber durchaus geplant, wenn es Sinn ergibt. Also wir haben sicherlich das Thema mit Forecasts, wobei ich auch da eher ML sehen würde, oder also da sehe ich das KI-Thema noch nicht. Das wird auch ein Produkt einzuhalten, ja.
Okay. Ja, ich bin gespannt. Ja, das ist ja echt eine coole Sache. Also wenn man noch gar nichts hat, ist ja eigentlich der Start mit euch relativ einfach, und ich habe auch kein Login-Gebühr durch eine SaaS-Geschichte. Das ist ja super. Ja, was mich jetzt noch interessieren würde, oder was jetzt, seid ihr Techniker durch und durch, das haben wir jetzt die letzten 20 Minuten gehört, und es sind viele meiner Hörerinnen auch, da würde mich interessieren, wie habt ihr den Marketing-Part hinbekommen? Das ist ja immer, coole Produkte bauen können wahrscheinlich viele, die hier zuhören, aber das Spannende ist ja dann, das an den Markt zu bringen und dann auch tatsächlich zu verkaufen, sodass das Geld auf dem Konto landet. Also wie habt ihr das geschafft, jetzt in dem Jahr vor allem mit dem Produkt Eco-Tracker, ja, am Markt so erfolgreich zu sein? War es hauptsächlich ein Marketing-Game? Und falls ja, was habt ihr unternommen, um das ja so publik zu machen?
Okay. Also unser Weg ist eigentlich immer, du machst das Produkt so gut, dass die Leute es auf jeden Fall haben wollen. Wir hatten lange im Marketing-Bereich schon eine sehr starke Schwäche. Heute ist das besser, beispielsweise mit einem Vertriebsleiter, der aus der Richtung kommt. Und wir machen unser Produkt ja kompatibel mit anderen Geräten. Und das hilft, weil diese anderen Geräte dann ja von sich aus schon diesen Need haben, das zu benutzen. Also ein Kunde, der ein Balkonkraftwerk hat, oder ein Kunde, der einen Stromspeicher hat und das zur Nullanspeisung nutzen möchte. Da werden Händler, die diese anderen Produkte verkaufen, darauf aufmerksam und kaufen dann bei uns den Eco-Tracker ein und verkaufen den dann von sich aus. Also die muss man auch gar nicht lange überzeugen, sag ich mal, weil das ist eine Win-Win-Situation für alle, für den Händler, für den Kunden, für uns. Das funktioniert sehr, sehr gut. Du musst niemanden dazu, also nicht wirklich überzeugen, das zu verkaufen, wenn der eh schon in dem Bereich unterwegs ist und kompatible Produkte verkauft.
Okay. Und sonst irgendwelche, also Marketing, ja, interessanten Takes. Ich habe gesehen, ihr habt eine Community auf jeden Fall. Das finde ich natürlich cool. Also gibt es auf der Webseite, ist auch oben prominent verlinkt. Kannst du in Community reingehen, diskutieren mit anderen Usern. Aber habt ihr nicht irgendwie, also Performance-Marketing zum Beispiel ist was zum Beispiel viele E-Commerce-Händler machen, dass die Google-Ads, Meta-Ads kaufen. Das ist bei euch gar nichts, sondern eher so Word of Mouth. Und gibt es irgendwelche Fachmagazine, wo ihr was gemacht habt? Also
am Anfang, wo wir mit dem Eco-Tracker begonnen haben, haben wir viel Amazon gemacht. Also Direktverkauf auf Amazon und auch Werbung auf Amazon geschaltet. Da waren wir selber überrascht, wie gut das funktioniert. Also das war wirklich ein starker Vorantreiber für den Eco-Tracker. Mittlerweile ist es aber auch so, dass wir fast gar nicht mehr an Endkunden verkaufen. Also das meiste machen die Händler. Die Händler, die sagen, okay, ich kaufe den Eco-Tracker bei Everhome und ich verkaufe den zusammen mit den anderen Produkten, die ich hier eh verkaufe. Das ist so eigentlich schon der Grundstein von dem Ganzen geworden.
Okay, ich sehe gerade, ja, ich habe jetzt hier gerade mal, ich hatte ja hier mal MyDeals im Podcast, das ist schon eine Weile her, aber sehr interessant. Und habe jetzt gerade mal, spaßeshalber mache ich das, habe ich das nebenher so gemacht, habe ich bei MyDeals mal Everhome eingegeben und siehe da, es gab jetzt vor 2 Tagen einen Deal für den EcoTracker IR über Amazon. Aber es war eben nicht euer Angebot wahrscheinlich. Für 69 Euro hat dann ein Händler den angeboten.
So ist es genau. Wir bieten den auf Amazon auch an für 99 Euro. Aber ich sag mal, da es dann noch 3 Händler gibt, die einen günstigeren Preis haben, ist das Angebot einfach nur kosmetischer Natur. Und das ist für uns völlig in Ordnung. Wir verkaufen an diese Händler und das funktioniert für uns sehr gut.
Im Prinzip lohnt sich das ja allein deswegen. Also ich mache hier auch noch so ein bisschen Statistiken mit Stromverbrauch und sowas, damit ich das nicht selber abschreiben muss. Hast du das wahrscheinlich schon 10-mal drin. Kannst du dann auch den beiden Zwei-Wege-Zähler, das habe ich noch gar nicht gefragt, aber ich habe natürlich einen Zwei-Wege-Zähler, da kannst du auch beide Wege einfach messen über das Infrarot-Protokoll, oder?
Genau, da gibt dir getrennt Zählerstände für Bezug und Einspeisung. Und die Leistungsaufnahme ist ja entweder positiv oder negativ. Und dann weiß er, wann du wie viel Strom einspeist. Durch die Verbindung mit den kompatiblen Geräten wie Wechselrichter und Speichern kann er dir auch sagen, wie viel von deinem Balkongrafik hast du denn auch benutzt oder wie viel hast du verschenkt ins Netz. Mhm. Und dann, wann habe ich das gemacht? Habe ich das jetzt in den, also lohnt sich vielleicht ein Speicher? Wie groß sollte der Speicher sein? Wie viel würde ich sparen, wenn ich jetzt den Speicher von der und der Größe anschließen würde? Sowas kann man damit sehr gut abschätzen. Und da sind wir auch noch dabei, ich sag mal, spezialisiertere Tools mit einzubauen, um sowas abzuschätzen und zu prognostizieren.
Interessant. Und um nochmal kurz die Kurve zum Marketing zu machen, du hast gesagt, 95% macht ihr mit dem Eco-Tracker und der meiste Verkauf erfolgt über Partner und die machen die Vermarktung für euch sozusagen. Das heißt, da müsst ihr gar nicht so Gas geben und das überlasst ihr dann denen und es funktioniert aktuell so, dass das Geschäft wächst.
Ja, kann man durchaus so sagen. Sicherlich relativ unkonventionell, aber so ist es aktuell, ja.
Und so Kooperation mit Stadtversorgern. Ich hatte ja für ein paar Ausgaben hier Clever PV im Podcast, wo die sehr stark sind und auch mit einer White-Label-Lösung. Macht ihr solche Sachen auch oder beschäftigt ihr euch nicht damit?
Also ab und zu kriegen wir die Frage nach einer White-Label-Lösung. Da ist dann immer so ein bisschen das Thema, wo fängt man an, wo hört man auf? Weil durch das größere Ökosystem willst du das komplett kopieren? Willst du vielleicht Sachen rausnehmen? Aber also das ist relativ komplex. Also haben wir bis jetzt noch keinen Kunden, der wirklich einen White Label am Ende gekauft hat. Stadtversorger sind sicherlich Thema. Also wir dachten, das wäre ein größeres Thema, aber wir haben gemerkt, viele, die wir angesprochen haben, sind noch sehr, wie soll ich das sagen, sehr konservativ mit alter Software, die sie selber nicht verantworten im Hintergrund, sodass es schon ein Problem war, sowas wie Zählerstände zu übergeben. Das ist sicherlich ein herausforderndes Thema. Wir sind dafür alles offen, aber aktuell sind es eher so Anbieter von Balkonsolar, was bei uns sehr gut funktioniert.
Was ich jetzt noch nicht ganz gecheckt habe, wir haben ja kurz Tibor angesprochen, vergleichsweise einfach, also gibt es ja ein paar andere Anbieter wie die auch, möchte jetzt nicht die immer nennen, Octopus Energy und was weiß ich, wie sie alle heißen. Kann ich denn euren Eco-Tracker auch nutzen und dann mit denen zusammenarbeiten? Weil ich kann ja jetzt wahrscheinlich nicht 2 Geräte auf die Infrarotschnittstelle machen oder was fehlt in eurem Produkt noch, damit ich da auch so einen dynamischen Stromtarif da nutzen könnte?
Also ich sag mal, es ist rechtlich nicht möglich, darüber viertelstündlich abzurechnen. Auch Tibor macht das nicht mehr. Was man noch machen kann, ist sowas wie einen Monatsdurchschnitt zu nehmen. Aber so das, was mich dazu motiviert, das Geo-Auto mittags zu laden, das gibt es nicht über die optische Schnittstelle, weil die halt nicht so sicher ist wie das Smart Meter Gateway. Und deshalb in diesem Bereich Abrechnung nicht wirklich unterwegs. Und klar, zusammen mit so einer Abrechnungslösung nebeneinander wird schwierig. Es gibt so wilde den Wool-Splitter, aber das kannst du auch keinem Kunden empfehlen. Das heißt, solche Kunden von so Abrechnungslösungen sind generell nicht unsere Zielgruppe.
Also es ist,
das in Zukunft nochmal ändert, aber erstmal ist es so, diese Abrechnungsgeschichte ist uns noch nicht so richtig geleugnet.
Du merkst, mich beschäftigt das Thema selber, weil ich eben den Smart Meter nicht bekommen habe und deswegen da jetzt festsitze und keinen dynamischen Stromtarif habe aktuell. Von daher hätte mich das interessiert dann. Und wenn du sagst 50% Installationsquote, das sind ja ein paar mehr wie Smart Meter. Da haben wir, glaube ich, nur ein paar Prozent, ne? Also ist ja auch mal wieder ein bisschen, ja, Idiotie am Werk.
Ja, muss ich da sicherlich relativieren. Gerade mit mehr Installationsquote von Smart Meter Gateways wird das auch anders werden. Aber ich glaube, zwischen 2-4% stehen wir aktuell, glaube ich, bei den Smart Meter Gateways. Da ist es noch ein relativ überschaubarer Markt.
Ja, das verstehe ich. Okay. Ja. Stichwort Firmensetup. Hast du am Anfang was Interessantes gesagt? Also ihr habt als UG gestartet damals, seid dann zur GmbH umformiert. Ist das so, würdest du das nochmal machen, wenn du heute anfängst als UG starten? War es ein Pain-Prozess oder wie würdest du das empfehlen, wenn jemand heute sowas macht?
Ja, also wir haben das damals gemacht, weil ich sag mal, wir haben kein externes Geld reingesteckt und auch quasi kein eigenes Geld, weil wir mit den Geräteverkäufen der ersten Boxen die neuen Teile bezahlt haben und so weiter. Und auch, weil wir mit, ich sag mal, ich will nicht sagen Gewinn, aber mit Geld, das wir von der Firma für unsere Tätigkeit bekommen haben, auch wieder dann das Stammkapital für die UG hatten. War von sich auch kein Problem. Ein paar Firmen haben da mal Vorbehalte gegen eine UG aufgrund des geringeren Stammkapitals, klar, verstehe ich auch. Irgendwann haben wir das dann migriert, sage ich mal, auf die GmbH. Und dadurch, dass die Firma mehr wert war, konnte man das Stammkapital quasi, ich sag nicht erschaffen, aber da gibt es einen Prozess, da kann man die UG zu GmbH machen. Und das war eigentlich ganz straightforward, so wie es beim Steuerberater halt da sein kann. Das hat gut funktioniert. Das würde ich wieder machen, weil es halt diese große Anfangsinvestition des Stammkapitals kleiner macht.
Ja, man kann mal so starten und dann kann man es noch umwandeln. Okay. Und ansonsten, du hast gesagt, ihr seid drei Gründer, aber eingetragene Geschäftsführer seid da, glaube ich, zwei, zumindest laut Impressum. Wie teilt ihr euch die Aufgaben auf? Wie funktioniert das innerhalb der Familie dann auch sozusagen?
Genau, also mittlerweile sind ja mein Bruder und ich Geschäftsführer. Und hat man vielleicht gemerkt, ich komme aus dem technischen Bereich und Daniel kommt eher aus dem, sag mal, betriebswirtschaftlichen Bereich. Von daher passt das sehr, sehr gut. Er macht Organisation und alles, was so betriebswirtschaftliches ist, und ich mache das Technische. Also das ist quasi ein technischer Geschäftsführer und ein, ich weiß nicht, sonst ein anderer Geschäftsführer.
Operativ oder so, oh ja, je nachdem, wie man es möchte. Und seid ihr jetzt, hast du ja gesagt, seid ihr jetzt mittlerweile zu 10, habt ihr mittlerweile ein Büro, wo die Leute alle hinkommen oder arbeiten wir remote?
Ja, genau. Wir haben angefangen damals quasi im Anbau an unser Elternhaus. Da hatten wir ein Dach, 40 Quadratmeter Bürofläche. Da ist dann auch immer schön warm geworden im Sommer. Und da sind wir auch erst 2021 ausgezogen. Und dann haben wir uns ein Büro in der gleichen Stadt quasi gemietet, 130 Quadratmeter. War damals schon ein großer Sprung. Und jetzt sind wir im April diesen Jahres 250 Quadratmeter gezogen. Hat man dann schon deutlich mehr Platz, um das auch aussehen zu lassen wie eine Firma.
War das vorher ein Problem, dass es im Dachgeschoss nicht ausgesehen hat wie eine Firma?
Ja, also das war schon, musst du dir vorstellen, alle Sachen in einem Raum im Grunde. Das Dachgeschoss hat aus einem Raum bestanden und dann hast du dann schon mal einen Konferenztisch reingestellt auf die eine Hälfte, auf der anderen Hälfte war dann Hardwareentwicklung, Hardware-Testen. Wir haben auch noch viel gelötet. Das ist dann schwierig, in einem Raum herzustellen. Mittlerweile ist das ein bisschen so, wie man es eigentlich macht.
Und sucht ihr gerade neue Kollegen? Also gibt es irgendwas, wo wir hier drauf hinweisen können? Gibt es irgendwelche Stellen, die offen sind?
Also wir haben mittlerweile sehr, sehr viel besetzt, aber wir haben auf jeden Fall noch offen einen Kundendienst, eine Stelle, weil uns viele Support-Fragen von Kunden erreichen, wie dann eine bestimmte Funktion funktioniert oder irgendwas ist mit einer Bestellung. Gibt es viele Themen, da suchen wir auf jeden Fall noch. Das ist eine offene Stelle, ja.
Ist eine Vollzeitstelle dann oder mache ich die dann remote von überall oder komme ich da auch ins Büro zu euch? Wie ist das so?
Also ich sag mal, Homeoffice ist sicherlich möglich. Komplett remote ist immer ein bisschen schwieriger, da reinzukommen. Also wenn man jetzt nicht in der Branche schon unterwegs ist, musst du viel kennenlernen. Ne? Wie funktioniert Balkonsolar, wie funktionieren Speicher, Wallboxen, wie funktioniert auch unsere Technologie, wie sind so die Prozesse? Das ist schon gut, wenn man da am Anfang mindestens vor Ort ist, um da was kennenzulernen, weil das Einarbeiten, es nimmt schon viel in Anspruch. Wir haben das jetzt bei einigen Kollegen gemerkt. Und da hilft es schon, lokal auch vor Ort zu sein.
Also okay.
Unser Vertriebsleiter zum Beispiel ist komplett remote. Das geht auch sehr gut. Aber der muss halt auch nicht so technisch drin sein, sag ich mal, dass er jede Kundenanfrage beantworten kann.
Aber es tut ihm auch nicht schlecht, wenn er es machen könnte, oder? Ist auch so ein bisschen, lernt man viel über das Produkt, glaube ich, ja. Genau.
Aber sicherlich nicht jedes Detail. Das ist im Support schon, da musst du schon mehr wissen.
Klar.
Ändert sich auch quasi jeden Tag, kommen ja wieder neue Prozesse dazu. Neue Funktionen in der App entstehen. Das kann sicherlich auch remote gemacht werden, aber ich bin ein großer Freund davon, die Leute da am Anfang mindestens auch zu sehen.
Okay. Ja, voll interessant. Jetzt kennen wir natürlich die relativ lauten Player, die da gerade unterwegs sind in eurem Segment. Die meisten kennen so, egal ob jetzt Enpal oder 1,5 Grad oder die eben in diesem erneuerbaren Energieumfeld unterwegs sind, die dann eben auch so Tracking machen. Die haben alle viel Venture Capital eingesammelt. Bei ein paar geht es jetzt ums Thema Börsengang. Habt ihr schon Aufmerksamkeit in die Richtung erregt? Hast du mal eine E-Mail im Posteingang gehabt, wo eben jemand aus dieser Ecke gesagt hat, hey, können wir bei euch investieren? Wäre das für euch was interessant wäre? Wollt ihr weiter das in Eigenregie machen?
Also wir haben sicherlich auf einer Messe zum Beispiel mal ein unverbindliches Gespräch darüber gehabt, weil wir haben jetzt nicht eine konkrete Möglichkeit dazu gehabt. Sicherlich auch, weil wir jetzt nicht aktiv suchen oder aktiv das nachverfolgen. Weil ich das schon so einschätzen würde, dass wir es aktuell nicht müssen und mit dem Weg bisher ganz gut gefahren sind und mal gucken, wo es so hingeht. Also ich will das nicht ausschließen, aber so ist es erstmal noch nicht so, dass wir da Berührungspunkte hätten.
Was mich immer interessiert ist und was, glaube ich, auch wichtig für andere Gründer ist, da draußen der Umgang mit Rückschlägen. Ne? Man denkt ja immer, man liest immer von den Fällen, wo es super funktioniert, aber dann gibt es auch immer Sachen, wo man vielleicht mal kurz vorm Scheitern war oder wo irgendein ein Mist passiert ist. Wie hat es so eine Situation bei euch gegeben? Also was weiß ich, irgendeine Charge, die du bestellt hast in China und dann hat es nicht funktioniert oder irgendwelche Releases, die nicht geklappt haben. Also gab es mal irgendwelche solchen Momente und wie seid ihr damit umgegangen, falls ja?
Ja, also zum Beispiel gibt es klar, hardware-technisch ist das nicht immer super einfach und wir hatten auch schon defekte Phototransistoren und du hast das erst später gemerkt und dann musst du halt möglichst gut für den Kunden agieren. Dann haben wir einen Haufen Geräte auch getauscht und dann passt das. Also wenn der Kunde merkt, okay, man bemüht sich, man kümmert sich und er kriegt ein neues Gerät möglichst schnell, dann ist das für den Kunden auch nicht so das Riesenproblem. Wir hatten, ein Lastthema. Wir machen das effizient, aber dieser Nachfrage, da mussten wir auch dann, sag ich mal, notfallmäßig schon an den Servern was machen, weil wenn sich das mal kurz verdoppelt mit der Nachfrage, dann treten Sachen auf, mit denen man nicht rechnet. Mhm. Auch da hatten wir schon mal, einen Freitagnachmittag, wo man ein bisschen die Nacht da gesessen hat, damit wieder alles läuft. Auch das gibt es. Mittlerweile Gott sei Dank immer weniger, weil wir da immer weiter Know-how drin aufbauen und das auch noch größer auslegen, als es sein muss. Aber du hast immer wieder irgendwelche mehr oder weniger kritischen Baustellen, ja.
Ja. Und wie klappt es so in der Familie jetzt, so dieses Ding? Also ist es gut, dass ihr das in der Familie macht? Ist es schlecht? Ist es so, frage ich immer ganz gern, weil ich höre von Leuten, oder ich hatte jetzt auch schon E-Commerce-Gründer, bei denen es ganz gut funktioniert, dann gibt es wieder welche, wo es eher nicht so funktioniert. Funktioniert es bei euch, weil ihr eben ein klar abgestecktes Themenfeld habt? Oder gibt es noch den Vater, der als Schlichter eingreift dann, wenn es kritisch wird, oder als Mentor?
Ja, also wo wir noch kleiner waren und zu viert waren, hat man das mehr gemerkt, weil dann hingen drei Brüder aufeinander und ein externer Mitarbeiter. Und da war es schon so, dass man zwischendurch dachte, okay, das würde in einer anderen Firma anders laufen. Also da wird man dann auch mal lauter oder so. Das ist dann so unter Brüdern. Mittlerweile mit 10 Leuten ist das schon sehr anders. Ne? Da ist es schon relativ professionell, sage ich mal. Aber klar, das hat sein Für und Gegen mit der Familie zu gründen. Ich find's sehr gut, wenn man auch, ein anderes Vertrauensverhältnis hat. Aber das ist sicherlich total individuell.
Und gibt's denn einen externen Mentor, der dann als mal ja, bei Problemen hilft? Oder wo holt ihr euch Feedback jetzt? Ihr seid ja jetzt, du hast ja jetzt auch schon, es kam bei dir raus, du bist ja quasi während dem Studium ist deine erste Firma, also deine erste Anstellung ist gleich die eigene Gründung. Macht man da alles richtig oder ist es intuitiv, wie Bauchgefühl? Habt ihr da irgendjemand, der euch mentorenmäßig unterstützt?
Nicht so richtig, nee, alles gut. Also wir machen das schon sehr intuitiv und sehen dann, funktioniert es, funktioniert es nicht. Versuchen viel zu messen, also wir nutzen Leute die App, wo sind sie nicht zufrieden. Aber so, dass jetzt jemand sagt, okay, hey, diese Unternehmensentscheidung, die sollte man vielleicht noch anders treffen aufgrund von XY, das haben wir da eigentlich nicht, nee.
Okay, naja, es scheint alles zu laufen. Ich bin begeistert und das in einer ruhigen Art offensichtlich auch noch. Was habt ihr dieses Jahr für Ziele? Du hast ein bisschen schon angesprochen, jetzt gibt es den Eco-Tracker P1 dann für europäisches Ausland. Auf der anderen Seite hast du auch gesagt, es gibt 50.000 Geräte, das heißt, du hast in Deutschland auch noch wahnsinnig viel Möglichkeiten zu wachsen. Auf was konzentriert ihr euch jetzt oder wie viele Dinge kann man denn parallel machen?
Ja, gute Frage. Also natürlich hat man auch immer so, ich sag mal, Leerlauf. Wenn man jetzt beim P1 schaut, du entwickelst ein neues Produkt in Hardware und dann machst du eine Platineiteration, du wartest mal auch wieder auf die Platine. Dann kannst du, weiß nicht, 2-3 Wochen an diesem Produkt nichts machen. Dann kann man das sehr gut füllen mit einem anderen Produkt. Wir versuchen immer möglichst Sachen zu nutzen, die wir schon haben. Also beim EcoTracker P1 zum Beispiel ist alles eine Kopie vom EcoTracker IR, außer halt die Schnittstelle zu den Stromzellern. Sämtliche Integrationen in andere Systeme, sämtliche Integrationen von Geräten sind beim P1 exakt die gleichen wie beim IR, damit wir Sachen einfach wiederverwenden, weil es auch sinnvoll ist. Was kommen wird, ist zum Beispiel was für Frankreich. Frankreich geht ja auch wieder einen eigenen Weg und braucht eine eigene Schnittstelle.
Okay.
Dafür hat Frankreich, ich sag mal, überspitzt gesagt, 35 Millionen mal den gleichen Stromzähler. Das heißt, wenn du den anbindest, hast du auch wieder einen nicht kleinen Markt erschlossen für genau unser System, wo die Software die gleiche sein kann und dein Hardware-Interface ist ein bisschen anders.
Da heißt also dann EcoTracker FR sozusagen.
Wir sind über den Namen noch nicht ganz uns einig, aber Linky heißt der Stromzähler von denen, also vielleicht wird es auch der EcoTracker Linky. Da gucken, wie der Name lauten wird. Aber da sind wir dran an der Entwicklung. Haben wir auch schon einige Hardware-Iterationen gemacht. Wir haben auch schon was gemacht für den Gaszähler. Sehen wir sich als der Mega-Bringer für immer, sage ich mal. Aber so, um das Ökosystem zu komplettieren, werden wir vielleicht auch einen Gaszähler-Lesekopf bringen.
Habe ich keinen. Hast du auch Infrarot beim Gaszähler oder gibt es da eine Schnittstelle zum Einstecken bei uns?
Nee, weder, also die meisten haben einen Magneten, der sich auf einer Welle dreht. Und wenn der einmal rum ist, dann hat er zum Beispiel 0,01 Kubikmeter Gas durchgeschoben. Das heißt, du kannst über einen Hall-Sensor oder einen Weed-Kontakt diesen Magneten erfassen und wenn der einmal rum ist, kriegst du einen Impuls. Also du kriegst keine schönen digitalen Daten, sondern wirklich einen analogen Wert. Aber wenn man das vernünftig auswertet, dann passt das ganz gut in dieses Ökosystem. Weil ja. Sekunden danach. Kann sein, dass da was kommt.
Sind es alle Gaszähler, sind so mit dem Magneten noch?
Nicht ganz alle. Manche brauchen auch eine Induktivität. Das heißt, da bewegt sich nur ein Metall. Aber es ist schon relativ, relativ breit unterstützt, ja.
Schon wieder was gelernt. Okay. Ich habe keinen Gaszähler, deswegen weiß ich es gar nicht, aber ist ja interessant auf jeden Fall. Ja, ey.
Runder Markt. Also
ja.
Wenn man das macht, dann nur um das Ökosystem zu komplettieren.
Verstehe. Wo holst du dir jetzt selber neuen Input? Du hast vorhin kurz Messe angesprochen. Mentoren, okay, habt ihr nicht. Also gehst du irgendwie so auf Konferenzen zu dem Thema oder ist es so, wie bleibst du da dran am Markt sozusagen?
Man recherchiert viel. Messen helfen sicherlich. Kundenfeedback ist ganz wertvoll. Kunden, die sagen, hey, ich habe jetzt den EcoTracker und ich möchte jetzt noch Funktion Y. Und wenn das 100 Kunden machen, dann weißt du, okay, dass da noch mehr, die nicht dich fragen, da könnte ein Bedarf sein. Also da gucken wir sehr genau hin, was Leute sich auch wünschen und wie viel Sinn das für das Ökosystem macht. Also da gibt's verschiedene Wege, wo man sich Ideen holt. Manchmal fällt einem auch unter der Dusche was ein. Das ist sehr individuell.
Ja, das kenne ich. Also gibt da so kreative Orte. bei mir ist es häufig auch unter der Dusche, kommen mir Ideen und ich wünsche mir dann ein kurzes Notizbuch her, aber das kommt dann, muss man sich halt merken. Ist eine gewisse Herausforderung manchmal. Ja, ey, jetzt habt ihr ja schon einiges erreicht in den 10 Jahren. Wo kann die Reise jetzt noch hingehen? Also du hast Frankreich schon angesprochen. Kannst du auf dem europäischen Markt, ist ja jetzt auch das Thema Balkonkraftwerk angekommen, ist ja nicht nur in Deutschland so, sondern es in südlichen Ländern auch, das deutlich ausgebaut wird und auch woanders. Kannst du da, der Name ist ja auch international, kannst du da theoretisch in jedes Land gehen oder ist es wirklich in jedem Land hast du eine andere Lösung und musst individuell schauen, was haben die für Stromzähler und wie kann ich da landen?
Genau, also wenn du es nur auf Stromzähler beziehst, dann gibt es durchaus auch Länder, wo die keine Schnittstelle haben, wo du reinkommst. Also ich glaube, der Eco-Checker, das kannst du nicht in jedem Land umsetzen. Das Ökosystem an sich ist natürlich, ich sag mal, noch offener für sowas, weil wo der Wert für den Strom nachher herkommt, ist erstmal nicht so wichtig. Da kann man sich auch andere Sachen überlegen, die da funktionieren würden. Ja. Generell ist es auch so, dass wir nicht nur geografisch erweitern, sondern auch an der Funktion. Also der Eco-Checker kriegt immer neue Funktionen per Software-Update, sei es Integration von einem neuen Gerät, aber auch eine neue Automatisierungsmöglichkeit. Also wir testen gerade zum Beispiel das Überschussladen mit OCPP. Wallboxen, die ein bestimmtes Protokoll sprechen, die mit unserer Cloud verbindbar sind, können wir über den Eco-Checker dann sagen, hey, nutzt bitte die restlichen Watt, um das Auto zu laden. Also auch da erweitern wir immer die Funktionalität, um da mehr Leute zu erreichen.
Und da muss halt mein Wechselrichter auch bei euch im System hängen, sozusagen, dass du weißt, wie viel habe ich Überschuss oder reicht es schon, dass du das am Netzzähler dann siehst, wie viel eingespeist wird? Das reicht schon.
Also ist natürlich schöner, wenn wir es auch im Wechselrichter haben. Weil dann weißt du, wie viel von dem Überschuss, also wie viel verbrauchst du selber von dem Solar, wie viel geht dann ins Auto, wie viel geht ins Netz, ne? Dann hast du eine schönere Statistik. Aber für das Überschussladen an sich reicht es, wenn wir den Einspeisewert kennen. Weil wir im Grunde nur versuchen, den Einspeisewert bis auf Null zu bekommen, um den überschüssigen Strom ins Auto zu laden.
Ja, sehr interessant. Und das alles für eine One-Time-Fee, für einen Lifetime-Payment, wie man so, sozusagen gern sagt. Ja, werde ich auf jeden Fall mal auschecken. Also ist super cool. Meine abschließende Frage ist immer so ein bisschen, wie kriegst du das arbeitszeitmäßig heute hin? Also jetzt wissen wir Flexibilisierung der Arbeit. Du kannst im Prinzip deinen Job von überall machen. Du sagst aber, du willst ins Büro kommen. Hast du so mittlerweile geregelte Arbeitszeiten? War das am Anfang anders? Kommst du dazu, Urlaub zu machen? Wächst die Firma dazu zu schnell? Wie erholst du dich da privat?
Okay. Ich sag mal, bevor ich Kinder hatte, war es sicherlich anders, weil da war ich deutlich flexibler. Mittlerweile ist es so, ich bringe morgens den Großen in die Kita und fahre dann ins Büro. Und jetzt habe ich eigentlich auch so einen Zeitpunkt, wo ich sage, okay, ich will dann auch zu Hause sein. Also das funktioniert mittlerweile sehr gut. Aber klar, ich mache dann auch abends, wenn alle schlafen, nochmal was oder mal Wochenende. Also so 9-to-5 wird das nicht. Also das ist schon, dass man an vielen, vielen Baustellen arbeitet. Durch die Mitarbeiter, die entlasten dann unglaublich. Das ist schon so. Und bevor wir die Mitarbeiter dabei hatten, das war schon, du konntest nichts abgeben, du musstest es wirklich dich um alles kümmern. Und Mitarbeiter sind schon da, das, wo es hinführt.
Wo du weiter skalieren kannst.
Und dann kann man eine Woche Urlaub machen oder zwei. Ich habe schon immer den Laptop dabei, um zu sagen, ich sehe, wenn irgendwas ist, dann bin ich da. Also so ganz abschalten kann ich auf dem Kopf her, glaube ich, nicht. Da ist man dann schon immer ein bisschen mit anwesend.
Aber Urlaub gibt's schon.
Ja.
Der muss sein. Ja, Sebastian, super cool. Also sehr interessante, ruhige Geschichte, aber echt total beeindruckend. Jetzt vor allem mit der Verfünffachung, da bin ich ja gespannt, ob ihr das auf nächstes Jahr wieder schafft. Das zu verfünffachen wird eine Challenge, ne?
Ja, aber also ich würde auch nicht davon ausgehen.
Ja.
Wenn man den Markt mal so, ich sag mal, grundsätzlich erschlossen hat, dann nochmal verfünffachen, ich bin gespannt. Also gerne, aber wäre nicht traurig, wenn es nicht dazu kommt.
Ja, also ist, glaube ich, auch wichtig, wenn man gebootstrapped ist, das im Auge zu behalten und dass es halt nichts Normales ist. So eine Verdopplung ist ja auch schon exorbitant und deutlich mehr, was wir sonst gerade an Wirtschaftsnews halt haben.
Ja, naja, also das, man muss halt schauen, dass das nachhaltig ist. Das ist schon ein Satz dabei. Auch dann die nächsten Produkte erschaffen, um zu sehen, okay, da kann man dann dauerhaft was dran machen.
Cool. Also ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg auf der weiteren Reise und Vielen Dank für das ausführliche Gespräch, dann auch zu Technik ein bisschen abgenördet, aber ich glaube, es war ganz interessant, mal zu verstehen, wie es funktioniert. Und euch weiterhin viel Erfolg.
Vielen, vielen Dank und vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Danke dir. Dann mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
So, und das war auch schon wieder Folge 130 von Happy Bootstrapping. Wie hat's dir denn gefallen? Lass mir doch gerne einen Kommentar da auf Spotify. Schreib mir eine Mail an hallo@happy-bootstrapping.de. Nutz das Kontaktformular auf der Website oder registriere dich dort zu dem Newsletter. Alle Links zur Folge findest du wie immer auch in den Shownotes. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du den Podcast bewertest oder weiterempfiehlst und mir auch Vorschläge für neue Gäste schickst. So. Apropos neue Gäste, in der nächsten Woche spreche ich mit der Medea Lorenzen von gainkitchen.de und da geht's um den zuckerfreien Erdnussaufstrich, den kannst du ja auf das Brot schmieren oder ins Müsli packen, da geht's um viel Proteine, wenig Zuckeranteil, um eben, sie nennt das ganze Thema Spreads, also sehr interessantes Thema und auch nicht so einfach zum Bootstrappen. Ich probiere das jetzt mal und wir hören uns nächste Woche, bis dahin, ciao, ciao.